Ich finde es schön, wenn eine Jugend singt, es gibt noch Hoffnung für die Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sagen könnten im Jahre 2017. Es ist schon interessant, wenn wir die letzten 50, 60 Jahre anschauen, dann war die Zukunft, wie man sie sich vorgestellt hat, die Haltung dazu sehr unterschiedlich. Die Älteren unter uns, die erinnern sich vielleicht noch, Ende der 60er Jahre und vor allem dann auch anfangs der 70er Jahre, herrschte ein ganz großer Zukunftsoptimismus. Man hatte damals wirklich den Eindruck, dass man die wichtigsten Probleme der Welt lösen wird, also zum Beispiel das Friedensproblem oder die Bevölkerungsexplosion oder das Hungersproblem und vieles, vieles mehr. Ende der 70er Jahre, anfangs der 80er Jahre, kippte dann plötzlich die ganze Atmosphäre und es machte sich ein ganz, ganz großer Zukunftspessimismus breit. Es gab damals einen Slogan, der lautete No Future, keine Zukunft. No Hope, keine Hoffnung. Es gab einen Club of Rome, den gibt es übrigens heute noch, aber so in diesen Ende 70er, Anfangs 80er Jahre hatte er sehr viel zu sagen. Das waren so einige Wissenschaftler, einige Fachleute, die sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzten und sie prognostizierten eine äußerst dunkle Zukunft. Man redete davon, dass bis Ende des letzten Jahrhunderts die wichtigsten Rohstoffe ausgehen würden, allen voran das Öl. Man rechnete mit einer Bevölkerungsexplosion. Also man sprach damals schon davon, dass es vermutlich bis Ende des letzten Jahrhunderts 10 Milliarden Menschen geben würde auf diesem blauen Planeten, mit allen Problemen, mit allen Schwierigkeiten, die das geben könnte. Man redet davon, dass die wichtigsten Rohstoffe ausgehen würden, allen voran das Öl. Und so hatte man wirklich eine extrem negative Stimmung in der damaligen Zeit. Dann kam das Jahr 1989, ich denke auch für manch einen von Ihnen ein wichtiges Jahr, nämlich die Wende. Der Ostblock löste sich auf, der Kommunismus wenigstens in der Sowjetunion schien überwunden zu sein, der Kalte Krieg war vorbei und ich kann mich gut erinnern, wie man 1990 den Eindruck hatte, jetzt werden wir die Probleme wirklich in den Griff bekommen. Es herrschte ein ganz großer Zukunftsoptimismus. Aber dieser Zukunftsoptimismus war ganz, ganz kurz. Es folgte dann nämlich der erste Irakkrieg. Es folgte die Balkankrise. Sie erinnern sich vielleicht, dieser schreckliche Krieg in Ex-Jugoslawien. Und ich denke, spätestens seit dem 11. September 2001 wissen wir alle, wir sitzen auf einem Pulverfass. Es könnte jederzeit, und es gab ja schon, Terroranschläge geben in Europa. Denken Sie von vor etlichen Jahren in London, denken Sie an Madrid, denken Sie vor relativ kurzer Zeit an Brüssel, denken Sie an Paris und denken Sie vor wenigen Monaten an Berlin. Und ich denke, es ist uns völlig klar, es könnte auch in Deutschland und es könnte auch in der Schweiz durchaus Terroranschläge geben. Dann 2007, 2008 die Bankenkrise, dann folgte die Eurokrise und jetzt ist vieles sehr, sehr unsicher geworden. Schauen Sie sich die Tagesschau an, lesen Sie die Tageszeitung. Ich weiß nicht, was Sie denken. Überlegen Sie mal diese Spannung jetzt wieder mit Nordkorea, ganz aktuell. Wir wissen nicht genau, was USA macht. Also ich sage Ihnen, wenn ich das alles mir so überlege, dann könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass die Welt im Chaos enden wird. Aber obwohl ich mir das sehr gut vorstellen kann, bin ich zutiefst überzeugt, es wird ganz anders herauskommen, nämlich bevor die ganze Welt im Chaos versinken wird, wird Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen und er wird diesem Chaos wirklich ein Ende setzen. Und darum konnte die Jugend ja auch dieses Lied singen, es gibt noch Hoffnung für diese Welt. Jetzt weiß ich das nicht, vielleicht sitzen heute Abend kritische Menschen unter uns. Das würde mich natürlich freuen, wenn Sie ein bisschen kritisch sind, wenn Sie gerne denken. Und wenn Sie kritisch sind, dann tauchen natürlich Fragen auf. Da taucht zum Beispiel die Frage auf, woher weißt du, dass Jesus wiederkommt? Ich meine, das kann ja jeder sagen, woher weißt du das? Nun, es ist sehr interessant, in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes steht ungefähr 300 Mal etwas von der Wiederkunft Jesus. Jesus selber hat relativ oft über seine Wiederkunft geredet, am deutlichsten im Matthäusevangelium Kapitel 24. Wir reden hier gerne auch von den Endzeitreden von Jesus Christus. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie vielleicht schon lange nicht mehr die Bibel gelesen haben oder vielleicht sogar noch nie die Bibel gelesen haben, nehmen Sie mal Ihre Bibel hervor. Vielleicht haben Sie zu Hause noch eine Traubibel und ich habe es gestern schon gesagt, wenn Sie keine Bibel zu Hause haben, dürfen Sie auf den Büchertisch zugehen und wir werden Ihnen eine Bibel schenken. Aber fangen Sie mal an, in der Bibel zu lesen. Und ich ermutige Sie im Zusammenhang mit diesem Thema von heute Abend, lesen Sie einmal Matthäus Evangelium Kapitel 24. In diesem Kapitel beschreibt nämlich Jesus so in groben Zügen, was in Zukunft alles auf uns zukommen wird. Jetzt könnten natürlich kritische Leute sagen, ja, blickt denn Jesus in die Zukunft? Ich meine, es war für Jesus damals ja relativ leicht zu sagen, ich komme wieder, aber stimmt das denn überhaupt? Wird Jesus wieder kommen? Blickt er denn überhaupt in die Zukunft? Und es ist sehr interessant, wie Jesus diese Endzeitrede in Kapitel 24 einleitet. Jesus war nämlich mit seinen Jüngern in Jerusalem im Tempelbezirk. Sie verließen diesen Tempel und die Jünger schauten sich dieses wunderbare Gebäude an und dann staunten sie und sie sagten zu Jesus, was ist das doch für ein gewaltiges Gebäude? Und darauf erklärte Jesus und er sagte, passt einmal gut auf, dieser Tempel wird komplett zerstört werden. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Nun, diese Aussage machte Jesus ungefähr im Jahre 33 nach Christus. Und Sie müssen wissen, für einen Juden war das ein Ding der Unmöglichkeit. Also wissen Sie, der Tempel, das war ja nicht so irgendeine Holzhütte, sondern das war ein gewaltiges Gebäude mit Marmorplatten, mit einer goldenen Kuppel. Es war das Haus des lebendigen Gottes. Und von daher war es natürlich klar, dass Gott selber dieses Gebäude schützen würde. Und jetzt sagte Jesus, aber dieses Gebäude wird komplett zerstört werden. Knappe 40 Jahre später machten die Juden einen Aufstand gegen die damalige römische Besetzungsmacht. Und dieser Aufstand, der wurde blutig niedergeschlagen und in diesem Zusammenhang wurde dieser Tempel komplett zerstört. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Wissen Sie, was man heute in Jerusalem noch sieht? Man sieht noch die Klagemauer. Aber die Klagemauer ist nicht eine Mauer des Tempels, sondern die Klagemauer ist die Stützmauer des Tempels. Das heißt, der Tempel wurde komplett zerstört. Das, was Jesus damals voraussagte, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und Jesus wollte damit sagen, genauso wie sich diese erste Prophezeiung erfüllt, genauso wird sich alles andere erfüllen, was in Matthäus 24 steht. Jetzt könnten natürlich kritische Leute sagen, ja, vielleicht wurde ja das Matthäusevangelium nach 70 geschrieben. Also man hat ein historisches Ereignis quasi als Prophetie in den Mund von Jesus hineingelegt. Aber auch das ist nicht möglich. Es gilt heute allgemein als gesichert, dass das Matthäusevangelium im Jahre 50 oder 60 geschrieben worden ist, also ganz klar vor diesem Ereignis der Zerstörung des Tempels. Und von daher können Sie ganz sicher sein, das, was Jesus hier sagte, ist Prophetie und darum blickt Jesus wirklich in die Zukunft. Und darum glaube ich dem, was Jesus gesagt hat. Ist das nachvollziehbar? Sie sind gar nicht bei mir, oder? Okay, haben Sie es verstanden? Ist mir ganz wichtig. Durchatmen, bitte. Es ist heute sehr anspruchsvoll, was ich Ihnen sagen werde. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt uns die Bibel unterschiedliche Antworten. Zunächst einmal sagt Jesus, dass wir den Zeitpunkt nicht kennen. Jesus sagt, vom Tag und von der Stunde weiß niemand als nur der Vater im Himmel. Jesus sagt hier also mit ganz großer Deutlichkeit, wir dürfen über kein Datum spekulieren, wir dürfen kein Datum errechnen. Leider gab es immer wieder Gruppierungen, die das trotzdem gemacht haben. Die bekanntesten davon sind die Zeugen Jehovas. Kennen Sie die? Gibt es die auch so in der Gegend? Die Zeugen Jehovas haben mehrmals gesagt, dann und dann wird Jesus wiederkommen, aber sie haben sich geirrt. Sie haben spekuliert und sie haben sich geirrt, Jesus ist nicht gekommen. Und ich kann Sie nur warnen, wenn irgendwann einmal jemand zu Ihnen kommt und wenn er noch so freundlich ist und wenn er noch so liebevoll ist und er sagt Ihnen, dass er das Datum der Wiederkunft kennt, dann glauben Sie es ihm bitte nicht. Es ist in jedem Fall eine Sekte. Also das ist das Erste, wir kennen das Datum der Wiederkunft von Jesus nicht. Aber dann hat Jesus noch etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es Zeichen geben, die darauf hindeuten, dass er bald wiederkommen wird. Die Bibel redet von sogenannten Geburtswehen. Kinder, wisst ihr, was Geburtswehen sind? Ja, okay, wenn eine Mama in Erwartung ist und jetzt bekommt sie Geburtswehen, dann weiß man, das Kind wird bald geboren. Also man weiß noch nicht genau, wann es, aber es kann nicht mehr lange gehen. Das sind Zeichen, dass das Kind bald auf die Welt kommt. Und so hat Jesus gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es Zeichen geben, die deutlich darauf hinweisen, dass er bald wiederkommen wird. Und ich möchte Ihnen mal einige dieser Zeichen zeigen und Sie werden staunen, weil sich diese Zeichen wortwörtlich vor unseren Augen erfüllen. Das erste Zeichen, Jesus sagt, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Erschreckt nicht, es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus sagt also hier, gegen Ende der Zeit wird es trotz allen Bemühungen der Politiker, und bitte, ich bin sehr dankbar, dass sich Politiker bemühen um den Frieden, aber Jesus sagt, es wird gegen Ende der Zeit nicht zu einer friedlichen Welt kommen, sondern es wird immer mehr zu einer kriegerischen Welt kommen. Jetzt können Sie sagen, ja, Krieg hat schon immer gegeben. Das ist richtig. Aber Jesus sagt, gegen Ende der Zeit wird es immer mehr Kriege geben. Und es ist schon sehr interessant, dass sich das vor unseren Augen in den letzten 27 Jahren erfüllt hat. Wenn man anschaut in den letzten 27 Jahren, dann ist es so, dass die zwischenstaatlichen Kriege ungefähr gleich geblieben sind. Aber die innerstaatlichen Kriege, also Kriege innerhalb eines Landes, Bürgerkriege, haben massiv zugenommen. Und wenn man das jetzt aufeinander legt, muss man sagen, es gibt heute mehr Kriege als 1989 oder 1990. Interessant ist nun, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut. Und auch hier ist es ganz klar, dass es heute wesentlich mehr Kriege gibt als vor 100 Jahren. Auch hier ein paar Zahlen. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es 17 bewaffnete Konflikte. Während des Kalten Krieges gab es 31 Kriege. In den 1990er Jahren, 1996 genau, gab es 36 Kriege. Also auch hier merken wir, die Kriege haben auch über 100 Jahre eindeutig zugenommen. Und Jesus sagt voraus und er sagt, wenn das geschieht, dann ist die Wiederkunft nahe vor der Tür. Ein zweites Zeichen. Jesus sagt, es wird Hungersnöte geben. Ich habe hier einen Artikel aus einer Schweizer Zeitung mit der Überschrift, weltweit drohen Unruhen wegen Hunger. In der gleichen Ausgabe stand ein weiterer Artikel geschrieben, in dem stand, dass man damit rechnet, dass in den nächsten 40 Jahren ungefähr 40 Länder eine landesweite Hungersnot erleben würden. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, es ist ein Zeichen, dass er bald wieder kommen wird. Dann hat Jesus gesagt, es wird Erdbeben geben hier und dort. Hier redet Jesus von Naturkatastrophen. Und jetzt einmal ganz ehrlich, haben wir subjektiv nicht den Eindruck, dass es heute mehr Naturkatastrophen gibt als noch vor 20, 30 oder 40 Jahren? Mehr Hurrikans, mehr Erdbeben, mehr Überschwemmungen, mehr Wirbelstürme und so weiter. Haben wir nicht subjektiv diesen Eindruck? Nun, subjektiv haben wir ihn. Die Frage stellt sich nur, stimmt das auch objektiv? In einer Schweizer Zeitung steht ein Artikel mit der Überschrift «Jedes Jahr mehr Naturkatastrophen». UNO-Studie belegt es. Und dann stand geschrieben, Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Jahr für Jahr nimmt die Zahl der Naturkatastrophen um ungefähr 6% zu. Also das, was wir subjektiv empfinden, entspricht auch der Objektivität. Und Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, es ist ein Zeichen, dass er bald wiederkommen wird. Dann hat Jesus weiter gesagt, gegen Ende der Zeit wird es zum großen Abfall kommen vom christlichen Glauben. Und sehen Sie, auch das erfüllt sich wenigstens in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt vor unseren Augen. Jahr für Jahr treten in Deutschland Tausende und Abertausende von Menschen aus den Großkirchen aus. Viele Menschen haben eine Patchwork-Religion. Sie wissen, was eine Patchwork-Familie ist, so zusammengewürfelt. Uns haben ganz viele Menschen heute eine Patchwork-Religion, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Christentum, gut geschüttelt. Vor etlichen Jahren machte ich einen Einsatz mit Theologiestudierenden. Sie bekamen einen ganz einfachen Auftrag, sie sollten eine Meinungsumfrage machen. Und da gab es unter anderem die Frage, wer war Jesus Christus? Und ich sage Ihnen, ich war so erschüttert, dass 2 oder 3 Personen gesagt haben, bitte in der Schweiz, in einem normalen Dorf, dass 2 oder 3 Personen gesagt haben, wir haben den Namen Jesus noch nie gehört. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, es ist ein deutlicher Hinweis, dass er bald wiederkommen wird. Neben diesen negativen Zeichen zeigt Jesus noch ein positives Zeichen. Er sagt nämlich, und das Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, und dann kommt das Ende. Nun ist es interessant, wenn wir dieses Zeichen anschauen, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt, und wenn wir das letzte Zeichen anschauen, der große Abfall vom christlichen Glauben, dann kann man sich ja schon fragen, wie geht das zusammen? Also, irgendwo entweder gibt es noch Abfall oder das Evangelium wird überall verkündigt. Das Erstaunliche ist, dass wir genau das heute erleben. Auf der einen Seite erleben wir einen riesigen Abfall, auf der anderen Seite erlebt die christliche Mission in den letzten 30 Jahren einen Schub, wie es ihn in der Kirchengeschichte noch nie gegeben hat. Durch die modernen Medien kann das Evangelium heute an Orten verkündigt werden, wo es bisher nicht wirklich hinkonnte. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. In Saudi-Arabien ist es verboten, als Einheimischer eine Bibel zu besitzen. Heute können Saudis im Internet in ihrer Muttersprache die Bibel lesen. In China, nach sorgfältiger Schätzung der Regierung, bitte, die versuchen natürlich, die Zahlen herunterzudrücken, entscheiden sich jeden Tag ungefähr 20.000 Menschen für ein Leben mit Jesus. Man hat keine gesicherten Zahlen, aber man hat bald den Eindruck, dass es in China mehr bekennende Christen gibt als überzeugte Kommunisten. Die größte Erweckung, die wir zurzeit haben im Untergrund, ist im Iran. Viele Moslems haben Jesus-Erscheinungen, Jesus-Träume, Jesus-Visionen und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Jesus hat das vorausgesagt. Und ich sage Ihnen, durch die Medien, die wir heute haben, wäre es jederzeit möglich, die ganze Menschheit mit dem Evangelium zu erreichen. Ich sage nicht, dass wir das schon haben, aber es wäre jederzeit möglich. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, wenn man das Evangelium der ganzen Menschheit verkündigen kann, dann wird Jesus wiederkommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich diese Zeichen anschaue, dann habe ich den Eindruck, Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Und die Frage stellt sich, sind wir bereit, ihm zu begegnen? Sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und damit komme ich zur dritten Frage, wie kommt Jesus wieder? Nun, ich kann Ihnen diese Frage jetzt nicht in allen Details erklären, das würde den Rahmen heute Abend sprengen. Ich mache es einfach mal so in groben Zügen die wichtigsten Punkte. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus zweimal kommen wird. Das erste Mal kommt er in der Luft, die Bibel nennt das Entrückung, da werden ihn die meisten Menschen nicht sehen, sondern er kommt ist in der Luft und dann werden alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, die verbindlich mit ihm unterwegs waren, werden dann zu ihm hinauf entrückt werden. So sagt das die Bibel. Also wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß es auch nicht so genau, aber wenn wir jetzt hier sitzen und gerade jetzt würde die Entrückung geschehen, dann würden wahrscheinlich viele von uns einfach plötzlich verschwinden und einige von ihnen würden einfach hier zurückbleiben und sagen, wo sind jetzt die anderen? Also das wird als erstes geschehen. Und dann einige Zeit später wird Jesus für alle Menschen sichtbar wiederkommen. Jesus hat nämlich gesagt, wie der Blitz vom Osten kommt und bis zum Westen leuchtet, so wird sein Kommen sein. Das heißt, Jesus sagt mit anderen Worten, wenn er dann sichtbar für alle Menschen kommen wird, werden ihn alle Menschen sehen. Nun gab es schon schlaue Leute, die haben gesagt, ja, sagen Sie mal, wie soll das geschehen? Ich meine, man weiß heute, die Erde ist rund. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Jesus kommt in Jerusalem auf den Ölberg, wie er das gesagt hat. Wie sehen ihn die Leute von der anderen Seite? Na, hören Sie mal, das ist doch für Gott kein Problem, oder? Das schaffen ja sogar wir. Wenn irgendetwas passiert, zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft, dann können wir das auf der ganzen Welt gleich live mitverfolgen. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass Gott das nicht kann? Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein nettes Detail zeigen. Jesus hat nämlich gesagt, wenn er wiederkommt, wird es Menschen geben, die schlafen und es wird Menschen geben, die wach sind. Das hat er gesagt zu einer Zeit, in der man allgemein dachte, die Erde sei eine Scheibe. Aber überlegen Sie mal, wenn die Erde eine Scheibe ist, können nicht gleichzeitig Menschen wach sein und schlafen. Das ist nur möglich, wenn die Erde eine Kugel ist. Oder wir sind jetzt wach, einige Leute schlafen. In ein paar Stunden schlafen wir und andere Leute sind wach. Das ist nur möglich, wenn die Erde eine Kugel ist. Mit anderen Worten, als Jesus das sagte, wusste er bereits, dass die Erde eine Kugel ist. Also das nur so wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit der Bibel. Also das stimmt überhaupt nicht. Nun gut, Jesus wird wiederkommen und dann wird er diesem Chaos ein Ende setzen. Das Erste, was er macht, er wird Satan für 1000 Jahre binden. Das heißt, der Teufel hat keine Möglichkeit mehr, wirklich die Menschen zu verführen. Und das hat wiederum wunderbare Auswirkungen. Am Anfang dieses 1000-jährigen Reiches wird es nämlich zu einem geistlichen Aufbruch kommen, zu einer Erweckung. Viele, viele Menschen werden sich dann für Jesus entscheiden, weil Satan sie ja nicht mehr daran hindern kann, sich für Jesus zu entscheiden. Und dann baut Jesus ein 1000-jähriges Friedensreich. Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz mehr. Es wird keinen Krieg mehr geben. Das heißt, das, was die Menschen nicht geschafft haben, wird Jesus Christus dann schaffen. Für 1000 Jahre. Aber nach 1000 Jahren, so sagt das die Bibel, wird Satan noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen. Man hat immer wieder gefragt, ja, warum muss das denn sein? Und die Antwort ist ganz einfach. Das Herz des Menschen heute steht mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Und jetzt überlegen Sie einmal, jetzt haben die Menschen Jesus 1000 Jahre erlebt, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Güte, wie wunderbar er ist. Und jetzt würde man doch davon ausgehen, wenn man Jesus 1000 Jahre erlebt, dass sich das Herz des Menschen Jesus gegenüber verändert. Und jetzt wird der Teufel noch einmal ganz kurz losgelassen. Er darf die Leute noch einmal prüfen, noch einmal verführen. Sind sie jetzt Jesus wirklich treu? Und dann geschieht das schier Unbegreifliche. Die Bibel sagt, viele Menschen werden dann in dieser relativ kurzen Zeit wieder von Jesus abfallen. Und dann wird deutlich, das Herz des Menschen hat sich nicht verändert. Es steht immer noch in Rebellion gegen Jesus. Und dann kommt das Ende. Himmel und Erde werden vergehen, ein weißer Thron wird aufgerichtet werden. Jesus selber wird sich auf diesen Thron setzen und dann folgt das jüngste Gericht. Jesus wird jeden Menschen nach einem absolut gerechten, nach einem göttlichen, nach einem wirklich absolut heiligen Maßstab richten. Und dann sagt die Bibel, werden viele, viele Menschen ewig verloren gehen. Sie werden in die Hölle kommen. Ich weiß, dass das heute nicht mehr populär ist, über die Hölle zu predigen. Menschen sagen manchmal, wie können Sie nur über die Hölle predigen? Oder Menschen sagen manchmal, Sie glauben doch nicht, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt. Sie müssen sich das mal vorstellen. Was wäre das für ein Gott? Wäre ja ein komischer Gott der Liebe. Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das möglich, dass wirklich ein Gott der Liebe so viele Menschen einmal in die ewige Nacht, in die Verdammnis, in die Hölle schickt? Das ist wirklich eine ganz quälende Frage. Und ich möchte Ihnen diese Frage heute Abend gerne sorgfältig erklären. In einer vornehmen Gesellschaft kam man auch auf den christlichen Glauben zu sprechen. Ein Gast sagte zur Gastgeberin, ich höre, dass Sie Christin sind. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Die Frau antwortete, ja, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Der Mann fährt weiter und sagt, und Sie glauben, dass es ein jüngstes Gericht gibt? Die Frau, ja, ich glaube, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Der Mann, und Sie glauben, dass alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, so wie das in der Bibel steht, in die Hölle kommen? Glauben Sie das wirklich? Die Frau antwortet, nimmt ihren ganzen Mut zusammen, dann sagt sie, ja, das glaube ich. Da geht dieser Mann quer durch den großen Saal, auf der anderen Seite ist ein Vogelkäfig. Er öffnet diesen Vogelkäfig, nimmt den Vogel heraus, geht damit zu einem offenen Feuer, wir nennen das Schminne, und will den Vogel ins Feuer hineinwerfen. Da ruft diese Frau entsetzt, halt, was machen Sie da, dieser arme Vogel? Ha, lacht der Mann. Das ist aber eigenartig. Ihnen tut dieser kleine Vogel leid, weil ich ihn ins Feuer werfen will. Und Sie glauben wirklich, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt? Ja, das wäre wirklich ein komischer Gott der Liebe. Für einige Augenblicke war es mucksmäuschenstill. Aber dann antwortete die Frau und sagte, Sie irren sich. Gott schickt niemand in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Und meine Freunde, die Frau hat wirklich recht. Das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Sehen Sie, Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in die Hölle kommt. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Aber da gibt es ein ganz großes Problem und das ist die Sünde. Sehen Sie, Gott hat uns wunderbare Gebote gegeben. Zum Beispiel die 10 Gebote. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, jeder Mensch würde die 10 Gebote 100%ig halten. Also wir hätten ein Stück Himmel auf dieser Erde. Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, schaden wir der Schöpfung. Wir schaden anderen Menschen. Wir schaden uns selber, wir schaden dem, was Gott geschaffen hat. Und sehen Sie, genau dafür muss uns ein Heiliger, muss uns ein gerechter Gott bestrafen. Wenn er uns nicht bestrafen würde, wäre er nicht heilig und wäre er nicht gerecht. Aber jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Und ich bin nicht sicher, ob das alle verstehen. Seien Sie gut bei mir. Gott muss uns nicht nur bestrafen, weil er heilig und gerecht ist, sondern Gott muss uns auch bestrafen, weil er Liebe ist. Und jetzt bitte denken Sie mal nicht vom Täter, sondern vom Opfer. Verstehen Sie, wir denken immer an den Täter, aber denken Sie mal ans Opfer. Wenn jemand einem anderen Menschen etwas Böses tut und Gott liebt das Opfer, ja, dann muss er doch den Täter, er muss ihn doch bestrafen. Ich meine, sonst würde er das Opfer nicht lieben. Ich möchte Ihnen das an ein paar Beispielen zeigen. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter. Kinder, ist das ein gutes Gebot? Teenies, gutes Gebot? Ja, das ist ein wunderbares Gebot. Es bedeutet für Kinder, Teenager und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter den Eltern zu gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr, den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten. Und jetzt überlegen Sie einmal, wie viele Eltern leiden darunter, weil ihre Kinder ihnen so viel Sorgen bereiten. Weil die Teenies so frech sind, weil die Teenies so viel Unfug machen. Und jetzt überlegt einmal, ihr lieben Teenager, wenn Gott eure Eltern liebt, und ihr habt euren Eltern so viel Sorgen gemacht. Wenn Gott eure Eltern liebt, ja bitte, dann muss er euch doch bestrafen, weil ihr dieses Gebot übertreten habt. Und überlegen Sie einmal, wie viele alte Menschen sind einsam und verlassen, weil die erwachsenen Jungen, ihre Kinder sich nicht mehr um sie kümmern. Ja, soll Gott einfach schweigen? Wenn Gott diese alt gewordenen Eltern liebt, ja dann muss er doch die Kinder zur Rechenschaft ziehen. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn wir einen Menschen umgebracht haben, sind wir Mörder, sondern bereits, wenn wir einen Menschen hassen oder Groll gegen ihn haben oder wenn wir ihm sagen, du Idiot, wenn wir ihn verletzen, sind wir in den Augen Gottes Mörder. Sind Sie schon mal verletzt worden? So richtig? Jetzt überlegen Sie einmal, wenn Gott Sie liebt, und Sie sind von jemandem verletzt worden, dann muss Gott doch diesen Täter bestrafen. Sonst würde er Sie doch nicht lieben. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Meine Freunde, Ehebruch ist nun wirklich der Super-GAU. Ich weiß, wovon ich rede. Und Elian war ein Teenager, da hatte sie eine Freundin, deren Vater fremdgegangen ist. Wir haben das miterlebt, wie seine Frau fast zugrunde gegangen ist. Ihr Herz ist zerbrochen. Sie litt unter mangelndem Selbstwertgefühl, unter Minderwertigkeitskomplexen. Die beiden Kinder, die waren so am Boden. Und ich sage Ihnen, meine Tochter als Freundin dieser Tochter war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Sie ist einige Male zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn ich einmal groß bin und wenn ich heirate, dann habe ich ja keine Garantie, dass mein Mann mir treu ist. Und sie war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Jetzt überlegen Sie einmal, wenn Gott die Frau liebt, soll dann einfach zum Ehebrecher sagen, du, das ist nicht so schlimm, dass du die Ehe gebrochen hast. Es ist nicht so schlimm, dass du das Herz deiner Frau oder deiner Kinder irgendwie kaputt gemacht hast. Komm einfach in den Himmel. Ich frage sie, wäre das wirklich Liebe? Die Bibel sagt, du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht begehren. In einem arabischen Sprichwort heißt es, in der Jugend werden wir gequält vom Löwen der Leidenschaft. Im mittleren Alter vom Tiger des Ehrgeizes und im Alter von der Hyäne des Geizes. Gehen Sie mal in die Seniorenheime. Schauen Sie sich mal die Gesichter an. Und dann werden Sie etwas feststellen, nämlich dass viele alte Menschen verbrämt sind, verbittert sind. Warum? Weil man ihnen Schaden zugefügt hat und weil sie anderen Schaden zugefügt haben. Und jetzt kommt das ganz große Problem. Wir sind alle eben nicht immer nur Opfer, sondern wir sind alle auch Täter. Und darum ist es ganz klar, wenn Gott heilig ist, wenn Gott gerecht ist, muss er uns wegen unseren Sünden bestrafen. Und wenn er Liebe ist, muss er das auch tun. sonst würde er das Opfer nicht lieben. Ist das verständlich? Und darum ist es total richtig, dass Menschen ewig verloren gehen. Aber jetzt kommt das Evangelium, und Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen, Gott hat Liebeskummer. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal Liebeskummer hatte. Junge Leute, wenn man Liebeskummer hat, hat man ja nur einen einzigen Wunsch, man möchte immer mit dieser Person zusammen sein. Und so geht es dem lebendigen Gott. Er hat unglaublich Liebeskummer nach Ihnen. Er möchte mit Ihnen in eine tiefe Liebesbeziehung eintreten. Er möchte mit Ihnen tiefste Gemeinschaft haben, hier und in diesem Leben und für die ganze Ewigkeit. Und damit er das kann, hat er das größte Opfer gebracht, was er überhaupt bringen konnte. Er hat Jesus auf diese Welt gesandt. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Darf ich Sie bitten, dass Sie für einen kurzen Augenblick aufstehen, durchatmen und sich wieder hinsetzen. Weil jetzt kommt das Allerwichtigste des heutigen Abends. Ich sage es noch einmal, Gott will mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten. In diesem Leben und für alle Ewigkeit. Damit er das kann, hat er das größte Opfer gebracht. Er hat Jesus auf diese Welt gesandt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Vielleicht haben einige von Ihnen den Film vor einigen Jahren gesehen, Die Passion Christi. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von Ihnen diesen Film eher so angeschaut haben, die Augen zugemacht haben, weil sie die Bilder nicht ertragen haben. Aber soll ich Ihnen sagen, in diesem Film wird sehr realistisch gesagt, was Jesus am Kreuz erlebte. Wissen Sie, die Kreuzigungsszenen, die wir so haben in unseren Kirchen, die sind viel zu schön. Und man sieht diesen Film, ich zeige Ihnen jetzt kein Bild vom Film, aber man sieht, wie man Jesus eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt hat. Und zwar so tief, dass das Blut einfach heruntergeflossen ist. Man hat seinen Leib blutig geschlagen. Mit Peitschen, da waren vorne solche Knochenstücke. Man hat ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße geschlagen. Er hängt dort am Kreuz in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft oder nicht. Es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart vom Kreuz war das Brutalste, was der Mensch je erfunden hat. Aber ich sage Ihnen, diese körperlichen Schmerzen, bei denen es uns so den Magen zusammenzieht, waren nicht das Schlimmste für Jesus. Sondern das Schlimmste für Jesus war, dass er an diesem Kreuz hing und von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er presst aus seinen Lippen am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage Ihnen, er hat das nicht leichtfertig gesagt, sondern er machte dort die Hölle durch. Wissen Sie, Hölle ist nichts anderes als von Gott verlassen zu sein. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und genau das hat Jesus für uns über sich ergehen lassen. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, das hat er nicht aus Spaß gemacht. Wissen Sie, noch wenige Stunden vorher hat er im Garten Gethsemane mit seinem himmlischen Vater im Gebet gerungen. Und hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den die Menschen gerettet werden, ohne dass ich ans Kreuz gehen muss, dann lass diesen bitten Leidenskelch, so hat er das formuliert, lass diesen bitten Leidenskelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Aber meine Freunde, es gab keinen anderen Weg. Jesus musste an dieses Kreuz. Und weil das so ist, geschieht jetzt Folgendes, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas anständiger oder weniger anständig gelebt haben. Natürlich freut sich Gott, wenn wir anständig leben, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas mehr oder etwas weniger gesündigt haben. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir möglichst wenig sündigen, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Sondern wenn Jesus wiederkommt, ist nur eine Frage entscheidend. Wie stand ich zu Jesus? Konnte mir Jesus meine Sünden vergeben? War ich sein Eigentum? Gehörte ihm mein Leben ganz? Nur diese Frage ist entscheidend. Und darum hatte die Frau völlig recht, als sie sagte, Gott schickt niemanden in die Hölle, da laufen wir selber hin. Warum? Weil wir das Rettungsangebot Gottes nicht annehmen. Kinder, seid jetzt bei mir, der Rest werde ihr gut verstehen. Und alle anderen natürlich auch. Am jüngsten Tag wird Folgendes passieren, so steht es in der Bibel. Jesus wird viele Menschen von sich wegweisen und er wird sagen, geht hinweg, ihr Verfluchten. Er wird das nicht mit einer hasserfüllten Stimme tun, er wird es mit einer tränenerstickten Stimme tun. Er wird zu manchem sagen, hör mal, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du hast alles gewusst. Er wird zu einigen sagen, du hast gläubige Ehepartner gehabt, du hast gläubige Kinder gehabt, du hast gläubige Eltern gehabt, du hast einen gläubigen Nachbarn gehabt, du hast einen gläubigen Schul- oder Arbeitskollegen gehabt. Er wird vielleicht zu einigen sagen, du warst in einem Glaubensgrundkurs. Er wird zu ihnen sagen, weil sie heute Abend hier sind, du warst in einer solchen Veranstaltung und ich habe damals zu deinen Herzen gesprochen, durch den Referenten. Ich habe dich gerufen in die Nachfolge von mir. Ich habe alles gemacht, damit du gerettet wirst. Aber du hast nicht gewollt. Und dann wird Jesus sagen, und jetzt kann ich nichts mehr für dich tun, geh. Und dann kann ich mir vorstellen, wie die Menschen wegschleichen und wie vielleicht der eine zum anderen sagt, hast du es gesehen? Und der andere sagt, ja, ich habe es gesehen. Die Hand, die uns wegwies, war durchbohrt von den schrecklichen Nägeln am Kreuz. Wir haben alles gewusst, aber wir haben es nicht gewollt. Es geschieht uns recht, dass wir in die Hölle kommen. Darum, ich sage es noch einmal, die Frau hatte recht, Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Noch haben sie die Wahl. Noch ist Jesus nicht gekommen. Noch können sie sich für Jesus entscheiden. Ein bekannter Referent sagte jeweils, ihre Entscheidung ist nun entscheidend. Ob sie in den Himmel kommen oder ob sie in die Hölle kommen, hängt nun davon ab, ob sie bereit sind, das, was Jesus am Kreuz getan hat, für ihr Leben bewusst zu beanspruchen. Ob sie bereit sind, sich für Jesus zu entscheiden. Ob sie bereit sind, zu Jesus umzukehren. Oder wie die Bibel sagt, ob sie bereit sind, sich zu bekehren. Und ich möchte auch heute Abend diese Bekehrung noch einmal erklären. Die Bekehrung ist im Grunde genommen, sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass ich mit einem demütigen Herzen im Gebet zu Jesus komme. Und dass ich ihm meine Sünden bekenne, dass ich sie zugebe, dass ich sie eingestehe, dass ich nicht so tue, wie wenn alles in Ordnung wäre. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass wir Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das machen wir am besten mit einem einfachen Gebet. Man redet mit Jesus. Man sagt ihm ungefähr Folgendes, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich nötig habe und ich komme jetzt zu dir. Und da machen es die Menschen unterschiedlich. Manche bekennen ganz bewusst Sünden, die ihnen klar sind. Das tut ja auch manchmal gut. Herr Jesus, ich habe da gesündigt, bitte vergib mir. Manche wissen nicht mehr genau, was sie alles gesündigt haben, aber sie wissen, dass sie gesündigt haben. Und sie beten vielleicht ein bisschen allgemein, aber von ganzem Herzen sagen, Herr Jesus, ich habe manche Dinge falsch getan, manche Dinge falsch gesagt, ich habe falsche Dinge gedacht, falsche Gefühle gehabt. Bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Mach mein Leben rein. Und dann betet man weiter, und das ist jetzt entscheidend. Man sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Und wenn ein Mensch so zu Jesus kommt, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in sein Leben hinein. Er vergibt ihm alle Sünden, er darf noch einmal neu beginnen. In diesem Augenblick wird dieser Mensch ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird sein himmlischer Vater. Das heißt, wir bekommen eine erfahrbare Liebesbeziehung mit Gott. Und wenn dann Jesus wiederkommt, dann sind wir bereit, ihm zu begegnen. Aber wir müssen uns einmal klar für Jesus entscheiden. Sehen Sie, in den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch als Christ geboren worden. Das gibt's nämlich nicht. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch durch die Sakramente Christ geworden. Weder durch die Taufe, noch durch die Kommunion, noch durch die Firmung. Übrigens auch nicht durch die Erwachsenentaufe, nur nebenbei gesagt, wird man nicht Christ. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch ins Christsein hineingewachsen. Plötzlich ist er einfach Christ geworden. In den 2000 Jahren des Christentums ist auch noch nie ein Mensch Christ geworden, weil er zu einer Kirche oder zu einer Freikirche gehört. Sondern Christ wird man durch eine klare und eindeutige Entscheidung für Jesus Christus. Und ich möchte Sie auch heute Abend fragen, haben Sie sich einmal wirklich bekehrt? Wissen Sie von einem Tag und von einer Stunde, in der Sie zu Jesus gekommen sind und ihn um Vergebung gebeten haben und ihn eingeladen haben, in Ihr Leben zu kommen? Wenn nein, sind Sie bereit, heute Abend zu diesem Jesus zu kommen, der für Sie am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, lebt, der wiederkommt, aber dann nicht mehr als Retter, sondern als Richter? Wissen Sie, wenn Jesus wiederkommt, werden ganz viele Menschen, Millionen von Menschen auf dieser Welt dabei sein, aus der ganzen Welt. Es wird Farbige dabei haben und weiße Menschen. Es wird Menschen dabei haben aus den verschiedensten sozialen Schichten. Es wird viele arme Leute haben, es wird Leute in der Mittelschicht haben, es wird reiche Menschen dabei haben. Es wird Menschen dabei haben, die bis zu ihrer Entscheidung für Jesus ein furchtbares Leben geführt haben. Und es wird Menschen dabei haben, die haben schon immer ein gutes Leben geführt. Und man wird sich fragen, was haben sie gemeinsam? Nun, sie haben etwas gemeinsam. Sie haben sich alle für Jesus entschieden, ganz bewusst, und sind verbindlich mit Jesus unterwegs gewesen. Sind Sie dabei? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen heute Abend wieder ein wunderbares Angebot machen. Wir werden es jetzt gleich machen wie gestern Abend, und ich bin sehr dankbar, dass es gestern Abend schon angenommen worden ist. Ich möchte Ihnen jetzt nämlich eine Möglichkeit geben, Jesus eine Antwort zu geben. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen, bewusst zu diesem Jesus zu kommen. Wir werden es jetzt so machen, ich werde beten. Dann werden wir miteinander dieses Einladungslied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Das ist das Angebot heute Abend. Zu Jesus darf man kommen, wie man ist. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier nach vorne kommen. Auch ich werde zum Kreuz treten hier. Das Kreuz ist der Ort, wo ich eigentlich auch hingehöre. Und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute Abend für Jesus Christus entscheiden möchten, dann nehmen Sie Ihren Mut zusammen und bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie hier nach vorne kommen zu diesem Kreuz. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch zu diesem Kreuz kommen, so möchten Sie heute ganz bewusst zu diesem unsichtbaren Jesus kommen. Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt. Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt. Sie fragen jetzt vielleicht, ja, warum dieses Bekenntnis? Nun, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat einmal gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann ist es auch wichtig, dass wir als seine Geschöpfe darauf eingehen, wenn er das ja möchte. Aber ich sage Ihnen auch, warum er es möchte. Es gibt nämlich viele, viele gute Gründe, warum man diese Entscheidung nicht allein macht, sondern offen und ehrlich dazu steht. Ich möchte Ihnen einen Grund nennen. Das haben Sie sicher auch schon mal erlebt, wenn man eine Entscheidung im Herzen trifft, einfach so persönlich für sich, dann wird sie oft nicht zum Weg. Wie oft haben Sie gedacht, ich will etwas Neues beginnen oder irgendwo, aber schon nach wenigen Tagen ist wieder alles versandet und alles ist im Nichts, hat sich aufgelöst. Und das ist die Gefahr, wenn man eine Entscheidung nur so im Herzen trifft. Auch wenn Sie heute Abend angesprochen sind, sagen, doch, das möchte ich. Die Chance ist riesengroß, dass das nie zum Weg wird. Aber diese Entscheidung für Jesus soll ja nicht einfach ein bisschen Emotion sein, sondern es soll ja zum Weg werden, zum Lebensweg für Ihr Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Weg wird, ist einfach wesentlich größer. Wenn Sie auch dazu stehen, wenn Sie sie bekennen, wenn Sie einfach diesen Schritt bewusst wagen. Jemand hat mal gesagt, wer sich nicht zu seiner Meinung öffentlich äußert, wird nie zu einer Persönlichkeit. Und das kann man gut auch auf das geistliche Leben als Christ übertragen. Wer sich nicht öffentlich zum Glauben an Jesus stellt, wird nie zu einer geistlichen, christlichen Persönlichkeit. Und darum möchte ich Sie ermutigen, wagen Sie den Schritt. Wagen Sie den Schritt, auch wenn Sie vielleicht gestern oder vielleicht auch irgendwann einmal diese Entscheidung allein für sich getroffen haben. Das kann ja sein, so eine Herzensentscheidung. Aber bringen Sie es heute zum Ausdruck, machen Sie es mit jemandem zusammen fest. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber das ist alles so ein bisschen fremd und ich weiß nicht und so, aber zu dieser Person, die Sie eingeladen hat, haben Sie Vertrauen, dann ist es kein Problem, sagen das dieser Person. Bitten Sie sie, sie zu begleiten. Und ich bin sicher, die Person wird gerne hier nach vorne kommen. Was geschieht, wenn Sie nach vorne kommen? Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen nämlich nichts tun. Wir werden dann in einen Raum gehen, in den Mutter-Kind-Raum. Nach dem Abend, dann werde ich Ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, einfach als Ermutigung. Und dann helfen wir Ihnen zu einem ganz persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch können Sie Ihre Fragen loswerden. Wir versuchen, sie zu beantworten. Wir möchten Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, ein paar Bibelstellen zeigen, wie man sich bekehrt. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Wir möchten noch etwas schenken, kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus Christus. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich noch ein Wort an diejenigen unter uns richten, die sich schon einmal bekehrt haben, die jetzt hier sind und sagen, ich lebe mit Jesus Christus. Ich beobachte nämlich immer mal wieder etwas, nämlich, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, mit Jesus auch unterwegs sind. Aber beim Thema Wiederkunft Jesu bekommen sie ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Sie freuen sich nicht über die Wiederkunft Jesu. Ist das nicht komisch? Ich denke manchmal, das sollte doch ganz anders sein. Wenn wir Jesus von Herzen lieben, dann sollten wir ihm doch sagen, Herr Jesus, komm doch bald, lieber schon heute als erst morgen. Das wäre doch das Normale. Aber es gibt Christen, die freuen sich nicht auf die Wiederkunft von Jesus. Die haben ein ganz komisches, mulmiges Gefühl. Das ist etwa gleich komisch, wie als meine Kinder noch klein waren, wenn ich nach Hause kam und sich meine Kinder nicht gefreut hätten. Ja, dann hätte doch irgendetwas nicht gestimmt. Und vielleicht ist das Ihre Situation. Sie freuen sich nicht auf die Wiederkunft von Jesus. Nun, das hat vielleicht verschiedene Gründe. Aber der wahrscheinlichste Grund ist, dass etwas in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht im Reinen ist. Vielleicht tolerieren Sie Sünde in Ihrem Leben, Sie wissen das ganz genau. Sie leben inkonsequent mit Jesus. Vielleicht haben Sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Sie wissen, Jesus hat einmal gesagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Dann fordert er Sie auf, kehre um. Vielleicht ist Jesus nicht auf dem Thron in Ihrem Leben. Vielleicht ist er an zweiter, dritter, vierter Stelle. Oder wie eine Frau mal gesagt hat, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Wissen Sie, so kann man schon noch Christ sein. Man kann auch in eine Kirche oder Freikirche gehen. Man kann die Bibel lesen, man kann beten, das geht alles. Man kann in die Jugendgruppe gehen. Aber beim Gedanken, Jesus kommt wieder, da wird es irgendwo unangenehm. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, wenn das Ihre Situation ist, lassen Sie das nicht anstehen, sondern machen Sie heute klare Sache mit Jesus. Lassen Sie ihn an Steuer Ihres Lebens. Machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Und vielleicht können Sie während dieses Liedes nach vorne kommen und innerlich schon sagen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal neu beginnen. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst und ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Und wenn das Ihr Wunsch ist, lade ich Sie ein und kommen Sie auch zum Kreuz. Das gilt auch für die Jugend hier vorne. Auch wenn ihr ein Lied singt, wenn du angesprochen bist, komm zum Kreuz. Spielt keine Rolle. Jesus ruft dich. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Und dass Sie dann auch während des Liedes stehen bleiben, darf ich bitten, ihr dürft schon kommen. Herr Jesus Christus, zunächst einmal möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du eines Tages wiederkommst. Und wenn wir die Zeichen sehen, die irgendwo du vorausgesagt hast, dann könnte das schon sehr, sehr bald sein. Ich bin froh, dass du diesem Chaos auf dieser Welt dann ein Ende schaffst. Und dass du ein wunderbares Friedensreich aufbaust, Herr, das muss einfach herrlich sein, das muss wunderbar sein. Herr Jesus, ich danke dir aber auch ganz speziell, dass du schon vor vielen, vielen Jahren, vor 2000 Jahren Mensch geworden bist, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir von Herzen, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst. Und du hast es gemacht aus Liebe zu uns, damit wir Vergebung der Sünden bekommen, damit wir Frieden mit Gott bekommen, versöhnt werden, dass wir einmal ewiges Leben haben, dass wir nicht in die Hölle kommen. Und ich danke dir für jeden in unserer Mitte, der von Herzen mit dir unterwegs ist. Segne ihn weiter. Aber jetzt bitte ich dich für diejenigen, die diese Entscheidung für dich noch nicht klar oder überhaupt noch nicht getroffen haben. Ich bitte dich jetzt wirklich, gib Mut zu einem Schritt zu dir. Nimm jetzt alle Menschenfurcht weg. Ich bitte dich, geh noch mal durch die Reihen, bleibe noch einmal vor jedem stehen, berühre sein Herz, sprich ihn noch einmal an und gib Mut. Ich bitte dich für Menschen, wie gesagt, die sich noch nicht bekehrt haben, aber auch für Christen, die dich nicht in der Mitte ihres Lebens haben. Ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier bist und auf jeden von uns wartest. Amen.